Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, sorget nicht. Das lässt sich leicht sagen, schwer umsetzen. Bundestagswahl 2017. Alle Parteien haben in ihrem Parteiprogramm die eine zentrale Frage versucht zu beantworten: Was habe ich davon, wenn ich euch wähle? Und alle versuchen, eine Antwort zu geben, die so gut ist, dass man sagt: Genau, dich wähle ich. Ich bin sehr gespannt, wie das heute Abend dann aussehen wird, wer am überzeugendsten war. Wem es gelungen ist, die Sorgen der Menschen aufzunehmen und dass die Menschen das Vertrauen geben, dass da eine politische Kraft ist oder mehrere Kräfte, die dann das lösen sollen, was man alleine halt nicht so gut schafft. Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich das und das tue? Was habe ich davon, wenn ich mich zur Gemeinde halte? Was habe ich davon, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere? Die Frage schwingt immer mit bei allem, was wir tun. Was habe ich davon? Das muss nicht unbedingt materiell gedacht sein. Und trotzdem, diese Frage ist leitend, weil wir wahrgenommen werden wollen und weil jeder Mensch Bestätigung braucht. Nichts ist frustrierender und macht schneller krank, als ein Leben zu führen, in dem man einfach nicht wahrgenommen wird, keine Bestätigung erhält. Der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium im 18. Kapitel. Und wenn Sie heute noch Zeit finden, dann lesen Sie doch einfach nur mal dieses Kapitel. Dauert nicht lange, aber dieses Kapitel hat es in sich. Das beginnt damit, dass da die bittende Witwe ist, die dem harten und ungerechten Richter so auf die Nerven geht, dass er zum Schluss sagt: Na gut, dann gebe ich halt ihrem Anliegen nach. Die nervt. Und Sinn und Zweck des Ganzen, was Jesus hier erzählt, ist: So wird es im Gottesreich sein, Überraschung, so wird es im Reich Gottes sein, beten macht Sinn. Bleibt dran. Betet, bittet Gott, liegt ihm in den Ohren. Ganz erstaunlich. Und der nächste Abschnitt, dann der Pharisäer und der Zöllner, wo der Pharisäer dankbar ist, dass er nicht so ist wie dieser Zöllner und das im Gebet auch so formuliert. Der Zöllner sich aber gar nicht traut, die Augen aufzuschlagen, sozusagen Gott in die Augen zu sehen, sondern einfach nur sagt: Sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt: Der Erste, der Pharisäer, der genau wusste, dass er gut ist, hat seinen Lohn schon. Aber der sich nicht traut, Gott in die Augen zu schauen, gerade um den müht sich Gott. Und gerade den sieht Gott an. Dann segnet Jesus die Kinder, die von den Jüngern abgewiesen werden, und Jesus sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen, denn das Reich Gottes gehört gerade denen, die wie Kinder sind, die nicht auf das schauen, was sie können, sondern einfach ihre Bedürftigkeit vor Gott ausbreiten und sagen: Ich komme mit leeren Händen, füll du sie mir. Und dann kurz vor unserem Predigtabschnitt der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt: Was muss ich tun? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus zählt dann auf, die Gebote halten, Recht üben und so weiter. Und der Reiche sagt, habe ich alles gemacht. Und dann sagt Jesus, dann fehlt dir nur noch eins. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und das ist dem Reichen zu viel. Und er geht, traurig, weil er etwas völlig anderes erwartet hat. Und Jesus schließt damit, dass er sagt, denen es sehr gut geht, die sehr viel haben, denen wird es schwer fallen, ins Reich Gottes zu kommen. Und dann kommt unser Abschnitt, nur drei Verse. Lukas 18, 28 bis 30. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Noch einmal, da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Punkt. Petrus fragt gar nicht. Ich habe so gedacht, wie steht der wohl vor Jesus? Ob so wie Kinder, die einem anbieten, im Haushalt zu helfen, dieses und jenes zu tun, die Spülmaschine auszuräumen, den Müll wegzubringen, das Zimmer aufzuräumen, dann werden Eltern ja hellhörig. Und denken sich, da ist sowas im Busch. Irgendwas wollen die doch. Und wenn die dann so lieb sind und immer wenn man ruft, ja, ich komme, dann fragt man schon mal nach. Was willst du? Und so macht das, denke ich, Petrus. So steht er da. Herr, wir haben alles verlassen. Wow. Und Jesus nimmt das auf. Das ist ja so erstaunlich. Jesus schimpft ja dann nicht mit ihm und sagt, ja, kriegst ja auch eine Menge dafür. Sondern Jesus betont das ja sogar nochmal und beantwortet diese Frage. Und kritisiert Petrus gar nicht deswegen. Also, das ist ja etwas Zentrales. Was habe ich davon? Und wie gesagt, es geht nicht nur um Materielles. Das auch. Aber auch, was kriege ich denn dafür, wenn ich mich einsetze? Die Frage wird von Jesus beantwortet. Aber die Antwort scheint irgendwie ja nicht so zu zünden, dass die Menschen durch die Jahrhunderte hindurch befriedigt hat. Die Frage verstummt ja nicht durch die Zeiten. Und das muss ja einen Grund haben. Ich glaube, der Grund liegt darin, dass Frage und Antwort nicht so richtig zusammenpassen. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Die Frage nach dem Lohn ist ganz anders gemeint als die Antwort Jesu. Wir haben längst gelernt in der heutigen Zeit, dass das Ausschöpfen aller verfügbaren Möglichkeiten, die das Leben, die Zeit für uns, diese moderne Zeit für uns bereithält, dass das nicht zu mehr Lebensqualität führt, sondern eher im Gegenteil, dass es so sehr die Umwelt und Menschen schadet, dass die Lebensqualität für die meisten dann recht schnell drastisch reduziert wird. Und dieser Abschnitt, in dem Jesus ja auf diese Frage antwortet oder auf diese Feststellung von Petrus, dass er alles verlassen hat, ist ja nicht ganz so unser Thema. Alles zu verlassen ist heute für die meisten nicht akzeptabel und ich denke auch verantwortungslos. Zur damaligen Zeit, als es Wanderprediger gab und eine ganze Reihe so ihr Leben organisierten, mag das ja so ein Thema gewesen sein, aber auch Jesus brauchte Menschen, die nicht nur mit ihm unterwegs waren, sondern die ein Haus hatten, die Einkommen hatten, die einfach auch das ermöglichten. Ich will auch nicht beides gegeneinander ausspielen. Aber ich muss mir ja die Frage gefallen lassen, woran will ich denn festhalten? Weil ich meine, dass das unbedingt nötig ist für mein Leben. Woran will ich festhalten? Diese Frage kann man nicht ganz schnell beantworten. Da braucht man etwas Zeit für, weil man meist dazu neigt, sich erstmal was in die Tasche zu lügen. Weil man sagt, eigentlich das, was ich so habe, das meiste davon brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich Konfirmanden frage, was kannst du lassen? Im Unterricht ist das ja ab und an auch Thema. Dann antworten die ganz schnell, gibt so verschiedene Sachen. Wenn ich dann frage, Handy, Computer, dann wird's schon hart. Aber wie ist das bei uns? Wir lächeln und sagen, ja, also, nee, eigentlich, ja, aber was kann ich wirklich lassen? Was kann ich loslassen? Und das ist ja eine der Spitzen dieses Textes, dass er fragt, was kannst du loslassen, damit du die Hände frei hast für Neues? Was kann unsere Kirche loslassen, damit sie Antwort findet auf die Herausforderungen unserer Zeit? Wir sind im Augenblick in einem unglaublichen Umbruch. Gemeinden merken, dass sie an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit kommen. Und dass es so wie bisher nicht weitergehen kann, aber wir machen alle so weiter. Und die Kirchenleitungen auch. Alle suchen. Und die Antwort ist ja auch nicht einfach. Und da muss man schon ziemlich lange drüber nachdenken und vielleicht auch probieren, um den rechten Weg zu finden. Und das wird nur darüber gehen, dass ich auch loslasse, mich verabschiede vielleicht von gewohnten Strukturen. Dass die Gemeinde von morgen, die Gemeindeorganisation, die Kirchenorganisation von morgen vielleicht ganz anders aussieht, als wir es heute noch so gewohnt sind und es über viele Jahrzehnte gewohnt waren. Und wenn man sich darauf einlässt, mir geht's zumindest so, dann macht das erstmal Angst. Weil ich so denke, boah, wo geht das hin? Und Mensch, wenn dann alles anders wird, denken Sie mal drüber nach. Antwort habe ich jetzt hier auch nicht, von daher aber lohnt sich. Und da sind wir im Augenblick und den Weg werden wir gehen müssen. Dessen bin ich mir sicher. Die Antwort Jesu, die braucht Zeit und Ausdauer. Und sie braucht andere Rechnungen als die, die uns vertraut sind. Unsere Frage nach dem Lohn erwartet in der Regel eine schnelle Antwort. Also ich setze etwas ein, was kriege ich dafür, muss man ja beschreiben können. Ganz klarer Fall. Kosten-Nutzen-Rechnung. Aber so antwortet Jesus halt nicht. Sondern erfülltes Leben, wie Jesus es im Blick hat, ist eben nicht berechenbar. Ist so zumindest nicht berechenbar. Was wir sofort wissen und prüfen möchten, beantwortet Jesus mit dem ganzen Leben. zumindest mit dem Blick auf das ganze Leben. Und das passt erst einmal nicht übereinander. Das, was wir sofort wissen wollen, beantwortet Jesus mit dem Blick auf das ganze Leben. Und das heißt, dass da etwas ist, was wächst. Also kein erfülltes Leben to go. So im Vorbeigehen. Ich suche Sinn, gehe ich in den Gottesdienst, kriege ich eine schnelle Antwort, alles perfekt. Funktioniert selten. Erfülltes Leben, wie Jesus es im Blick hat, braucht zunächst einmal Zeit. Es wächst sozusagen heran wie Korn. Und wer heute sät und morgen ernten will, zumindest ist das bis jetzt so, der sollte es lassen. Das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch nicht bei einem Leben so, wie es Jesus im Blick hat. Dinge brauchen dort Zeit. Da geht eben nicht alles schnell, schnell. Das hängt damit zusammen, dass Jesus Menschen in den Blick nimmt. Mit ihrem ganzen Leben, mit dem, was sie ausmacht, was sie belastet. Und Lasten kann man in der Regel nicht von jetzt auf gleich abnehmen, sondern das ist oft ein Prozess. Man kann Erleichterung schaffen, keine Frage, das geht sofort, aber lösen kann man die Dinge immer nur über eine längere Wegstrecke, in aller Regel. Das Zweite, erfülltes Leben, wie Jesus es im Blick hat, braucht Ausdauer. Ausdauer ist mehr als abwartende Geduld. Ausdauer ist wirklich sich einsetzen, etwas investieren und dann schauen, ob etwas draus wird. So ist Jesus immer vorgegangen. Er hat darauf gebaut, dass etwas wächst und dass das mit der Zeit sich bestätigen wird, was er da auch in die Menschen hineingelegt hat. Lohn ist also mehr als Geld, viel mehr. Lohn ist das, was erfüllt und einen Menschen ganz ausfüllt. Einige Beispiele. Der Lohn der Nachfolge, wer Glauben lebt, sagt Jesus, wird vielfach Glauben gestärkt bekommen, wird Erfahrungen mit der Gegenwart Gottes im Alltag machen. Das ist eine Verheißung. Und Verheißungen können nicht auf dem Papier bewiesen werden, sondern das muss man ausprobieren. Aber schauen Sie doch mal selber auf Ihr Leben. Ist das da so, dass da, wo Sie Glauben wagen, wo Sie Glauben Gestalt werden lassen, dass Sie da auch Glauben geschenkt bekommen? Oder wer Hoffnung lebt, wer Hoffnung zu anderen Menschen bringt, wird vielfach Hoffnung erhalten. Ich erlebe das in der Trauerbegleitung, wo Menschen erst einmal nur Dunkles sehen, im wahrsten Sinne des Wortes nur Schwarz sehen. Und ich versuche, diese Sichtweise erst einmal auszuhalten. Und dann ganz behutsam zu erzählen von dem, was ich glaube. Dass ich davon überzeugt bin, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern Gott. Und dass nach dem Tod noch etwas kommt, nämlich das, was Jesus ewiges Leben nennt. Das geht nur über einen längeren Zeitraum. Und ich erlebe, dass die Menschen ganz aufmerksam zuhören. Mit vielen Fragen. Und auch so manchen Rückschlägen. aber auch, dass sie aufgerichtet werden. Einfach durch diese Hoffnung, durch das Vertrauen darauf, dass Gott das einlösen wird. Und manchmal braucht es ja Menschen, die stellvertretend für einen glauben, wenn man selber gerade nicht glauben kann. Und dann tut es gut, wenn man solche Menschen an der Seite hat. Und wie viele Ehrenamtliche in unserer Gemeinde machen genau das? Und ich bekomme das auch erzählt, nicht von den Ehrenamtlichen, die sagen, boah, ist mir ja ganz toll gelungen, sondern von denen, die betreut werden. Die sagen, was ist das einmal gut, dass da jemand ist, der Zeit hat, der Zeit mit mir verbringt, der zuhört, der einfach das tut, was gerade nötig ist. Oder wer Liebe lebt, wird vielfach Liebe ernten. Doch immer gilt, Reaktionen sind nicht berechenbar. Also ich habe mal eine Karte gelesen, ich kann auch lieb, bringt aber nichts. Harte Karte. Genau das. Es gibt ja Menschen, die sind wirklich unglaublich lieb. Und es wäre doch echt fatal, wenn die diesen Wesenszug nur deswegen aufgeben, weil ein anderer darauf nicht adäquat reagiert, sondern ablehnend. Aber an ganz vielen Stellen erleben gerade Menschen, die so liebevoll sind, dass da auch etwas zurückkommt. Dass Menschen ihnen ganz anders begegnen, eben nicht so hart. Es bleibt ein Risiko, gar keine Frage. Aber so ist das Reich Gottes. Jesus verheißt, da wo wir Glauben Gestalt werden lassen, in den unterschiedlichsten Gestaltungsweisen, da wird sich etwas bewegen. Aber das braucht oft Zeit. Wir frotzeln ja manchmal, dass gerade in der evangelischen Kirche Dinge unendlich lange brauchen. Mag sein, weil wir uns eine andere Form der Verwaltung oder der Leitung gegeben haben, die sehr demokratisch aufgebaut ist. Und dann muss das durch ganz viele Gremien, bis das dann umgesetzt wird. Und trotzdem möchte ich nicht mit einer anderen Form tauschen. Ich finde sie nach wie vor so gut und richtig, weil sie ganz viele Menschen mitnimmt und nicht einfach von oben herab sagt, so, das wird jetzt so gemacht. Meine Vorstellung vom Reich Gottes, dass wir mitgenommen werden. Und das, was ich lese in der Bibel, die ganz vielen Bilder, sind immer so, dass Gott sich uns zuwendet und mitnimmt. Ewiges Leben, da zieht ja Jesus noch einmal die Linie noch weiter aus als nur für Gegenwart und nahe Zukunft, sondern er sagt, am Ende bekommt ihr das ewige Leben. Wer Nachfolge übt und versucht, das umzusetzen, was Glauben beinhaltet, der bekommt von Gott das ewige Leben. Er verbindet sozusagen die Zukunft mit der Gegenwart. Nicht als Vertröstung, dann wird alles mal besser, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es wirklich alles besser wird, aber nicht als Vertröstung, nicht so als, ach, jetzt muss man halt das aushalten und dann wird's gut, sondern schon jetzt gibt's ja Erfahrungen des Getragenseins. Und dann eben in einer vollendeten Form. Ganz andere Antwort Jesu als das, was wir im Augenblick oft im Alltag erleben, auch in der Politik. Aber eine Antwort, wie ich finde, die trägt und Menschen mitnimmt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.